Bergsteigen und Wandern geht es heute nicht, aber schon um den Urlaub in der Natur, denn das Startup My Cabin ist zu Gast. Und die haben die Mission, Urlaub an den schönsten und landschaftlich reizvollsten Orten zu ermöglichen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch im Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Ja, Startup-Zeit bei Travelholics, der Podcast für Touristiker. Ich habe das Startup des Jahres 2020 im Gespräch und sage Hallo zu Finn Wilkesmann in Konstanz. Grüß dich, Finn.
Servus Roman, ich freue mich sehr da zu sein. Danke fürs Intro.
Ja, Servus ist ein gutes Stichwort eigentlich, weil ich hatte immer gedacht, es ist ein österreichisches Unternehmen oder du bist Österreicher, weil ihr in meiner Wahrnehmung auf dem österreichischen Markt vor allem aktiv seid. Ist das eigentlich so?
Das ehrt uns in gewisser Weise, weil das die Gegend ist, wo die Idee entstanden ist. Daher kommt wahrscheinlich auch diese Verknüpfung im Kaunertal damals. Allerdings sitzen wir selbst in Konstanz. Das Startup hat den Sitz dort. Ich selbst komme aber aus Norddeutschland, bin wegen der Liebe zu den Bergen hier runtergezogen und dadurch besteht dann auch die gewisse Verbundenheit zu den Alpen und dann eben auch zu Österreich. Da haben wir einige Gastgeber seit der Stunde Null und daher kommt dann sicherlich auch die Verknüpfung.
Ich finde, müssen wir vielleicht erstmal den Zuhörern so ein bisschen erzählen, was My Cabin überhaupt macht. Wenn du sagst, die Idee ist im Kaunertal entstanden, welche Idee ist es denn, die ihr betreibt, ausbaut und groß machen wollt?
Ja, da würde ich mit einer kleinen Geschichte starten. Ich mache es auch ganz kurz. Ich bin passionierter Wildcamper, viel draußen unterwegs mit dem Zelt, mit dem Rucksack, gerade wenn es klettern ging. Und habe mich da häufiger auch mal in Wälder gestellt oder in Regionen, wo ich nicht wusste, wen ich fragen kann, ob ich denn dort übernachten darf. Dabei wurde ich auch mal erwischt, wie es wahrscheinlich auch einigen anderen dort draußen geht. Und das Spannende war aber, dass der Franz, ein Bauern, ein Förster in der Gegend, damals, nachdem er auf 180 war, ein gutes Gespräch mit mir entwickelt hat. Also wir beide uns aufgefallen, dass wir die Ansicht teilen, dass dieser High-Class-Entwicklung und Luxuswaren, gerade auch im Camping-Segment, aber auch allgemein in den Alpen, nicht das Richtige ist, um die Ursprünglichkeit dieser Region zu bewahren. Und dann hat er am Ende eine Sache gesagt, und die ist der Grund, wieso ich heute hier sitze und es My Cabin gibt. Er hat gesagt, hey, ihr seid echt gut drauf und wisst auch die Umwelt und die Natur zu schätzen. Ruft doch einfach an, meldet euch, wenn ihr das nächste Mal in die Gegend wollt. Ich finde schon Platz für euch und ich hätte auch oder habe auch noch zwei Heulager etwas oben in den Bergen. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wenn doch der Franz bereit ist, seinen Grund anzubieten, dann lass uns das doch einfach als Vermittlungsplattform online machen. Und das sind wir. My Cabin ist eine digitale Vermittlungsplattform, Website, bald auch App, welches den Reisenden, die naturverbundenen Campingtourismus lieben und mögen, von privat und auch von öffentlichen Gemeinden, institutioneller Seite, die Möglichkeit gibt, mit dem Zelt, mit dem Bulli, aber auch in einem Unterschlupf, ohne Equipment oder in einer urigen Hütte auf dem Berg zu übernachten.
Ihr bringt dann auf einer Plattform, und ich glaube, der digitale Aspekt ist ja bei Startups heute immer ganz, ganz wesentlich. Ihr bringt also auf einer Plattform Gastgeber und Gäste, und die Gäste könnte man jetzt als ehemalige Wildcamper bezeichnen, zusammen. Weil aus den Wildcampern sind ja jetzt Gäste bei Gastgebern von der My Cabin Plattform geworden.
Das kann man so sehen, definitiv. Es gibt einige Wildcamper, denen wir eine Alternative bieten, einen geschützten Rahmen bieten, auch Sicherheiten bieten, weil man bei uns vorher weiß, ob es dort fließend Wasser gibt oder nicht. Auf der anderen Seite sehen wir uns auch gar nicht so als Konkurrenten jetzt zu Campingplätzen oder ähnliches. Die Bedürfnisse, die dort befriedigt werden, sind ja in gewisser Weise ganz andere. Ja, da geht es um eine Infrastruktur, da geht es auch um das Gemeinschaftliche oder Animation, was ja auch immer mehr in dieser High-Class-Entwicklung dazukommt. Und da bieten wir schlichtweg auch ein anderes Produkt. Aber das Produkt ist eben nicht nur ein Übernachtungsplatz, sondern ein Erlebnis. Ja, bei uns ist ganz wichtig, wir sind nicht nur eine Vermittlungsplattform, sondern eine Community. Das haben wir auch im letzten Jahr gemerkt. In der Pilotphase, die wir gemeinsam mit unseren GastgeberInnen und über 4000 NutzerInnen hatten und da gemerkt haben, dass die Erfahrung und der kulturelle Austausch ein sehr, sehr, sehr großer Part von diesen Erlebnissen bei My Cabin ist.
Ja. Das ist schon spannend. Also ihr inszeniert ja dann quasi Begegnungen und schafft Und beide schaffen ja dann auch eine Infrastruktur dazu, also eine Begegnungsinfrastruktur. Also neben dem Erlebnis ist ja die Begegnung auch ganz spannend, weil ich gehe den halt nicht nur besuchen, sondern ich bleibe auch da. Und das ist ja auch, so wie ich das jetzt verstehe, ein Stück weit privat, ne? Also ich meine, es wird ja jetzt keine, ihr adressiert ja als Gastgeber nicht unbedingt Campingplätze oder kleine Pensionen oder sowas, sondern es sind ja wirklich Privatpersonen, die einen schönen Garten oder eine Alm haben in Österreich oder von mir aus auch einen eigenen Strandabschnitt an der Nordsee oder was auch immer. Und dort könnte ich dann mein Zelt, meine Hütte, mein Wohnmobil oder wie auch immer hinstellen und sagen, jetzt bleibe ich hier. Wie lange bleiben die Leute eigentlich dann immer so, wenn die bei euch sind?
Ganz genau, also du hast da, glaube ich, allgemein den Nagel ziemlich gut auf den Kopf getroffen, was die Vielseitigkeit angeht, aber auch Spots, wie sie aussehen können. Wie lange bleiben die Leute dort? Also als ich damals auf die Idee gekommen bin und dachte, lass uns das machen, war für mich das ein Produkt, was ich 1 bis 2 Tage genutzt hätte. Wir wurden in der Pilotphase eines Besseren belehrt. Die durchschnittliche Zeit, die Reisende auf den Plätzen verbracht haben, lag bei knapp 3 Nächten. Das hat uns gezeigt, natürlich, es war in Corona-Zeiten, ja, also im letzten Sommer gab es ja auch schon Covid, wenn auch lockerer im Sommer, man mag es sich jetzt kaum mehr vorstellen bei den Restriktionen gerade. Da war es so, dass die Leute teilweise bis zu einer Woche da geblieben sind, also tatsächlich als ihre Base gesehen haben, um dieses Wording zu verwenden und von dort aus Tagesausflüge gemacht haben oder sich auch einfach, ja, in der Natur, wir ermöglichen Urlaub und Erlebnisse in und mit der Natur, dort eine gute Zeit hatten, einfach eine gewisse Auszeit auch aus dieser immer schneller werdenden Welt. Wobei ich noch betonen möchte, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Spots. Also das kann ein Garten sein oder es kann direkt auf dem Bauernhof oder auch mitten in der Pampa auf 1,6 auf dem Berg. Da gibt's ja in gewisser Weise der Kreativität keine Grenze gesetzt, sofern, und das ist unsere rote Linie, es nur bestehende Ressourcen sind. Wir wollen nicht extra, dass Häuser gebaut werden in der Natur, so Tiny House Style oder sowas. Wir sind da der Meinung, dass die Natur Attraktion genug ist. Und bei diesen Häusern, wenn man drinnen sitzt, ist es immer schön, aber wenn man vorbeigeht als Wanderer, geht so. Und deswegen sind wir da der Überzeugung, dass bestehende Ressourcen vollkommen ausreichen. Und auch das sind, was die Leute gerade nachfragen. Und da werden wir auch durch jede Mail, die wir gerade kriegen, kurz vorm Launch, ob wir nicht jetzt schon Platz kriegen können, bestärkt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.
Ihr habt aber so eine Art, ja, so einen Katalog an Gastgebern. Und jetzt könnte ich auf eure Webseite gehen. Die geht in diesem Monat live, darf man erzählen.
Genau.
Und mir was aussuchen und sagen, da würde ich ganz gerne sein.
Richtig. Also grundsätzlich ist es, wir beschreiben uns als eine Schnittstelle zwischen einem Community-basierten Couchsurfing und einer Buchungsplattform von privat wie Airbnb. Wir sind beides für naturverbundene Reisen. Heißt, du wirst bei uns ein etwas ausgiebigeres Profil ausfüllen, was dann auch zeigt, was für Interessen hast, damit der Gastgeber dich auch besser kennenlernt. Du wirst eine Stellungnahme, das klingt immer so hart, aber unseren Verhaltenskodex lesen müssen, um auch zu sehen, wie du dort draußen überhaupt unterwegs sein kannst, weil wir auch einen Aufklärungscharakter bei uns reinbringen wollen. Wir wollen sensibilisieren und dann kannst du anfragen beim Gastgeber. Durch Corona derzeit haben wir nur ein Anfragebuchungssystem, einfach weil Gastgebende, falls dort jetzt jemand krank geworden ist etc., die als Gast dann absagen können. Normalerweise ist es aber so, dass Gastgebende Direktbuchung freischalten können, also wie bei Airbnb eine Direktbuchung möglich ist oder ein Anfragebuchungssystem, das obliegt den Gastgebenden auf unserer Plattform selbst.
Und die haben dann Zugriff auf ein Backend und können dann ihre Vakanzen und so weiter einpflegen und sagen, ja, achso, da fällt mir ein, gibt es dann auch so ein Reject-System, dass ich sage, nee, die will ich nicht. Also wenn da jetzt so die Abi-Klasse komplett kommen will mit 17 Zelten und ich sage, naja, nee, das stört jetzt meine Kaninchenzucht, dann möchte ich eigentlich nicht, weil die sind gerade in der Paarungszeit. Die sollen jetzt nicht alle bei mir irgendwie die große Alternativ-Mallorca-Party im Garten feiern, das gibt's dann auch.
Auf der einen Seite finde ich es sehr spannend, wie ein Abschlussjagen auf eine Kaninchenfarm reagiert. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht das, was der Bauer dort haben möchte. Und deswegen gibt es das Anfrage-Buchungssystem. Es gibt auch die Kategorie, da arbeiten wir gerade auch mit unseren Kooperationspartnern dran, also der Jugend des Deutschen Alpenvereins zum Beispiel, die Fortbildung für Outdoor-Education bei unseren Plätzen machen wollen, dass Plätze, die auch Gruppen zulassen, auch als die solche gekennzeichnet sind und buchbar sind. Grundsätzlich kann man aber, und das ist das Schöne an diesem Bewertungssystem, wie wir es ja auch von BlaBlaCar, von anderen Plattformen kennen, es funktioniert. wenn einer einmal missbaut, dann kriegt er beim nächsten Mal, kann er nicht mehr buchen. Ja. Und das ist nur eine von vielen Maßnahmen, die wir nutzen, um diesen geschützten Rahmen, wie wir ihn nennen, dann tatsächlich auch, ja, auf die Straße bringen zu können, dass es dort so wenig Probleme wie möglich gibt. Wir haben jetzt in der Pilotphase über 1200 Leute draußen gehabt, die unterm Sternenhimmel übernachtet haben. Und wir hatten einen Problemfall, der letzten Endes sich als ein kommunikatives Missverständnis herausgestellt hat. Wenn wir weiter skalieren, dann werden weitere Fälle kommen, aber wir geben unser Bestes, dass dieser Community-Charakter und der Core auch da bleibt, wo er ist und wir nicht gleich wie ein Rocket in den Mainstream gehen und die ganze Welt soll so reisen wie wir.
Also ihr habt auf der einen Seite ein bisschen Community-Building, ihr habt auf der anderen Seite auch eine Mission, so verstehe ich das ein bisschen. Aber lass uns mal bei diesem schönen Wort, was ja auch immer untrennbar mit Startups verbunden ist, Skalierbarkeit, bleiben. A, erste Frage, wart ihr die Ersten, habt ihr es erfunden? Und B, wie skaliert ihr?
In Europa kann man sagen, dass wir, oder im deutschsprachigen Europa waren wir definitiv die Ersten. In Europa gänzlich nicht. Es gibt ähnliche Seiten, die es allerdings vom Produkt nicht ganz so angehen wie wir. Beispielsweise in Benelux, Campspace, mit denen stehen wir auch im Austausch. Wir sehen uns auch nicht als totale Wettbewerber, die sich irgendwie da clashen oder so, sondern sind im stetigen Austausch der Entwicklung der Branche. Es gibt ein Vorbild, kann man sagen, in Amerika, HipCamp. Das ist uns allerdings erst danach aufgefallen, dass es HipCamp schon gibt. Die sind schon etwas größer, typisch Venture Capital Startup, hochskaliert. Also die sind richtig investment-founded und sehr kapitalorientiert. In Deutschland waren wir definitiv die Ersten, das können wir sagen. Weil auch die Zeit vor Corona eben schon die Zeit war, in der wir daran gearbeitet haben. Durch Covid kamen dann 6 bis 7 deutsche Konkurrenten dazu. Was uns also total überrascht hat, weil das auch Leute waren, die vom Hintergrund, beruflichen Hintergrund, eigentlich mit Camping sehr, sehr wenig zu tun hatten. Gut, ich habe Lehramt studiert, habe ich auch nicht, könnte man sagen. Aber das sind eher Leute, die die Marktlücke gesehen haben. Und das spürt man dann auch. Nicht alle, es gibt super, super andere Initiativen. Zelt zu Hause, die Nina, kennen wir auch gut. Und letzten Endes sind wir da eine Startup-Travel-Gemeinschaft, wenn auch wir dieselbe Nachfragegruppe haben. Wenn wir rausschauen, es gibt so viel Platz, es gibt so viele Menschen, die raus wollen, nicht erst in Covid-Zeiten. Vorher war der Campingboom ja auch schon immens. Und letztes Jahr, das erste Jahr, wo über 100.000 neue Wohnmobile allein in Deutschland zugelassen worden sind. Also ich glaube, da braucht man keinem mehr erzählen, das glaubt einem jeder. Da können auch einige nebeneinander überleben.
Absolut.
Und da sind wir dabei.
Ja, ja, und das, wenn mich die Durchschnittspreise eines Wohnmobils anschaue, dann ist das ein ganz schönes Investment, was da getätigt wurde und natürlich auch spannend für die Wohnmobilbranche. Aber lass uns mal bei Geld bleiben. Du hast schon gesagt, die HipCamps, die sind halt Venture gefundet. Und wie ist bei euch? Habt ihr gebootstrapped und klein angefangen oder seid ihr jetzt auch bereits auf dem Weg zur Raketenmaschine zu werden?
Wir sind ein Jahr lang gebootstrapped. Die Frage ist bei uns als damals noch Studierende, woher soll man überhaupt bootstrappen? Haben wir uns auch gefragt. Wir haben ein kleines Förderprogramm gehabt, was uns über Wasser gehalten hat. Damals haben wir uns noch sehr über 15.000 Euro gefreut. Jetzt wissen wir, wie schnell so viel Geld auch weg sein kann, wenn man selbst in-house codet. Das bedeutet, wir entwickeln unser Produkt auch selber in Konstanz. Und das ist natürlich mit einem riesigen Kostenaufwand verbunden. Das Gute ist, dass wir sogenannte Impact-Investoren gefunden haben, für die, wie auch für MyCabin, Geld Mittel zum Zweck ist, um den Unternehmenszweck tatsächlich umsetzen zu können. Der Unternehmenszweck ist bei uns die Mission, dass wir echte Erlebnisse in und mit der Natur ermöglichen. Und die da zum Glück sehr, sehr mitgehen diesen Weg und uns da auch finanziell so unter die Arme greifen beziehungsweise investieren in MyCabin, dass wir die Entscheidungshoheit behalten. Da gibt es verschiedenste Investmentmodelle und MyCabin so tatsächlich nicht auf Abhängigkeiten im kapitalorientierten Sinne hat.
Ist interessant und darf ich fragen, aus welcher Ecke diese Impact-Investoren kommen? Also sind das dann Gastgeber, die sagen, hey, ich finde diese Art spannend, oder sind es ehemalige Gäste von euch auch, die sagen, das will ich unterstützen? Ich glaube, ich habe auch gelesen, ihr habt auch eine Crowdfunding-Kampagne gehabt, oder?
Genau, ja, also vielleicht fangen wir mit der Crowdfunding-Kampagne kurz an. Die hat uns gezeigt, dass unsere Community definitiv Interesse hat, uns auch finanziell zu unterstützen. Die war mehr als erfolgreich. Wir haben über 40.000 Euro eingesammelt und vor allem die Community gestärkt. Also es waren ja auch Produkte, die wirklich mit uns zusammenhängen, mit dem Camping zusammenhängen. Wir haben recycelte Beutel verkauft mit Metallklammern, wo man dann den Müll mit aufsammeln kann etc. Also es lief super. Aber nochmal zu der Venture-Frage. Einen Investor habe ich persönlich kennengelernt bei Gemeinwohlökonomie-Veranstaltungen, also heißt eine alternativen Form zu wirtschaften. War erst ein Freund, dann Mentor, jetzt Investor. Und auf der anderen Seite ein branchenspezifischer Investor, der sich dem Ultrakapitalismus nicht mehr hingeben wollte und jetzt sein eigenes Ding macht und in uns ein sehr energisches, agiles Team gesehen hat, was ja purpose-motiviert ist, purpose-orientiert ist und aber auch eben ein Markt. Ja, wir sind immer noch ein Unternehmen. Man kann nicht sagen, es ist alles Friede, ja. Freude, Eierkuchen, nur weil wir purpose-orientiert sind. Natürlich sind wir auch ein Unternehmen, was sich über Wasser halten muss. Aber wir glauben, dass es auch gut und nachhaltig geht.
Klar, und ich meine, ihr seid Startup des Jahres geworden im letzten Jahr beim VER und TIC. Da hatte ich schon gratuliert, mache ich gerne nochmal auch ans ganze Team. Fand ich toll, ich war mit in der Jury, habe tatsächlich auch für euch gestimmt. Also mir hat das sehr gefallen, dieses Konzept, auch wenn ich zugeben muss, dass ich jetzt eigentlich nur einmal im Jahr noch zelte. Das ist, wenn ich auf ein Rockfestival fahre, ansonsten eher nicht. Da bin ich ein bisschen raus aus dem Alter. Ja, vielleicht kommt das wieder. Apropos Alter, wie ist eure Altersgruppe? Sind das jetzt wirklich die Abi-Klassen oder darf ich mit 50 plus auch noch dabei sein?
Also dürfen tust du grundsätzlich alles, was du willst, was dem Kodex entspricht. Und wer weiß, ob nicht auch noch eine kleine Hütte bei dir dabei wäre, wo du Lust drauf hast. Oder im Iglu im Winter denkt immer jeder, boah, es ist so freezy. Aber so nah der Natur zu sein, ist schon was Besonderes. Und zum Alter, tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute zwischen 20 und 35 sind, die uns nutzen. Dann haben wir ein kleines Gap und ab Mitte 50 geht's wieder los. Das Schöne daran zu sehen ist, dass gerade die älteren Gäste und Nutzer von MyCabin sich sehr gerne rückmelden und viel mit uns im Kontakt und im Austausch stehen. Und da wird echt jeder Spot auseinandergenommen, aber auch gewertschätzt. Und das ist das Schöne, dass da wirklich Freundschaften auch entstehen zwischen Gastgebern und Gästen. Und das ist auch ein bisschen das Thema Dörfler und Städter. Ja, das merken wir auch. Wir nennen es einen kulturellen Austausch und der findet auch wirklich statt. Also ich selber war gerade 2 Monate bei einem unserer Gastgeber in Österreich, in Leogang, oben auf über 1000 Metern. Und da treffen zwei Welten aufeinander, ja, wo ich meinen strukturierten Tagesablauf habe und jeden Tag 10 Stunden vorm Rechner sitze, weil ja doch auch eine Outdoor-Plattform letzten Endes eine digitale Plattform ist. Ist er da in seinem Zeitmanagement etwas anderes gestrickt und hat auch andere Ansichten, hat andere Probleme, die ihn beschäftigen. Und das ist sehr, sehr spannend, da in den Austausch zu gehen. Und vielleicht eine Anekdote noch. Wir waren, bevor wir MyCabin gegründet haben, sind wir 2 Wochen lang, der Max und ich, ein Co-Founder, durch Österreich, die Schweiz und ins Allgäu gefahren und haben einfach an Türen geklopft, haben mit Leuten geredet. Was haltet ihr davon? Ist Wildcamping ein Thema? Ist es blöd oder nicht? Und wir haben noch nie so viele verschiedene leckere Schnäpse getrunken wie in diesen 2 Wochen. Und es waren sehr, sehr gute Gespräche, oftmals im Lagerfeuer. Und das macht wirklich Spaß. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, mal wieder selbst im deutschsprachigen Raum andere Leute, andere Kulturen kennenzulernen. Und es geht.
Also gut, da habt ihr die Tour natürlich auch gut geplant, wenn ihr jetzt durch die Schnapsregionen getourt seid. Auf jeden Fall auch. Und an die richtigen Türen geklopft, sicher auch. Aber vielleicht ein Thema, weil altersbedingt, ich mache Touristik, kenne ich eigentlich auch schon eine ganze Weile. Immer war es ein Problem, dass Gäste und Gastgeber, wenn dann die Chemie funktioniert hat und gestimmt hat, dass dann irgendwann der Mittler raus war, weil dann einfach direkte Beziehungen entstanden sind. Seht ihr das als ein Risiko an oder ist das kein Thema bei euch?
Ein Risiko ist es definitiv. Also bei jeder Plattform, die es auf diesem Planeten gibt, ist das ein Thema. Bei uns ist es so, dass wir sehr ehrlich sind in unserer Kommunikation gegenüber den Gastgeberinnen und auch Gästen. Und es ist so, dass wir uns selber erhalten und die Plattform erhalten müssen. Wie gesagt, wir spielen mit dem Gedanken, unser Unternehmen auch zu verstiften, ein Purpose-Unternehmen zu werden, sodass man gar nicht mehr nur renditeorientiert, kapitalorientiert Gewinne erwirtschaften kann. Dann haben wir wieder ein ganz anderes Standing und das ist auch das, was wir transportieren wollen und transportieren müssen in gewisser Weise, weil wir uns dazu entschieden haben und diesen Weg gehen werden. Heißt, damit haben wir bisher noch nicht merkbar Probleme gehabt, aber der Anspruch ist natürlich, ein Produkt so gut zu machen, dass die Leute es trotzdem gerne nutzen. Und das ist unser technologischer als auch der Entwicklungsanspruch. Dennoch sind wir darauf angewiesen, dass Leute ehrlich sind und wir werden das auch sein und erwarten dann auch von der anderen Seite, dass sie es auch sind. Und das mag der ein oder andere sagen, oh Mann, seid ihr jung und naiv. Hey, dann bin ich's gern, ich glaube noch an das Gute. Und bisher hat das gut geklappt.
Also bis jetzt sind es ja die jungen und naiven, coolen Ideen, die die Dinge nach vorne gebracht haben und nicht die, die immer alles so gemacht haben, wie sie es schon immer gemacht haben. Das bringt mich auf die Frage, habt ihr dann eigentlich auch Kontakt zur, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal die etablierte Touristikindustrie? Gab es da schon Leute, die mal angefragt haben oder gab es tatsächlich einfach auch so Begegnungen, wo du sagst, da haben wir gelernt oder da haben die gelernt? Gab es da Geschichten?
Viele, viele. Ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge drüber drehen. Warum? Weil wir auch durch die Veranstaltung, die du vorhin schon angesprochen hast, also die Startup Night, nochmal Zugang zu einem ganz anderen Netzwerk, anderen Kontakten bekommen haben. Aber auch der etablierteren Touristik, definitiv. Vorher waren es bei uns als Stakeholder eher noch die Gemeinden und Tourismusverbände. Einfach weil wir die als einen relevanten Akteur und Stakeholder sehen, den wir auch beteiligen wollen in unserer Entwicklung. Wir wollen das gemeinsam entwickeln. My Cabin ist nie fertig. Ja? Wir können das immer anpassen, je nachdem, wem wir da gerade welchen Mehrwert schaffen. Aber da gibt es einige Geschichten. Also sei es das Verständnis von nachhaltigem Tourismus. Was dort an offensichtlichem, ich nenne es doch auch Greenwashing, getan wird. Und es gibt Ökomodellregionen seit 15 Jahren, wo sich dann in der Runde die Leute alle gleichzeitig lächeln müssen, weil es das schon seit 15 Jahren gibt und nichts passiert ist. Und das sind Sachen, wo ich mir einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und sage, hey, jetzt gerade ist die Zeit, wo man als Region Vorreiter werden kann, ja, wo man Pionier werden kann, weil die anderen gerade noch mehr oder weniger schlafen, was diese Thematik angeht. Und natürlich muss man das auch aus einem wirtschaftlichen Aspekt sehen. Und deswegen ist uns die Kurtax ein Riesenanliegen, dass wir auch eine direkte Wertschöpfung in den Regionen ermöglichen und sichtbar machen. Denn das ist ja auch das eine der großen Probleme. Airbnb hat noch ein paar andere Probleme gebracht. Aber eines der größten Probleme von diesen Plattformen, gerade imagemäßig. Und die indirekte Wertschöpfung reicht vielen Tourismusverbänden nicht, wenn Leute in die Gegend kommen, okay, dann lass uns gemeinsam die direkte Wertschöpfung ermöglichen. Aber wer die Digitalisierung und die Kurtaxe kennt oder sich etwas mehr damit beschäftigt hat, dem wird auffallen, dass das ein ziemlich langer und steiniger Weg ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Sind denn jetzt die Tourismusverbände eigentlich euer Vertriebsteam, eure Multiplikatoren oder klopfen die Gastgeber bei euch an die Tür und sagen, wir haben davon gehört, wir wären gern auf der Plattform?
Bisher vor allem Letzteres. Wir stehen viel im Austausch mit Tourismusverbänden, DMOs, aber auch Gemeinden direkt. Aber vor allem auch noch, um sie besser zu verstehen. Wir arbeiten mit zwei Gemeinden gerade zusammen, die auch öffentliche Inserate ermöglichen, also Vogtsburg am Kaiserstuhl zum Beispiel, die haben über 16 Inserate bei uns, einfach weil sie das Ziel haben, den Campingtourismus außerhalb der Campingplätze zu organisieren, zu strukturieren. Ja, die Leute werden kommen, die Wohnmobile laufen schon warm, das weiß glaube ich jeder derzeit, erst recht durch Covid. Und da braucht es eine Lösung für, die das organisiert und strukturiert. Das können wir liefern, wenn wir gemeinsam mit den Gemeinden, aber auch mit den privaten GastgeberInnen in der Region ein Angebot schaffen. Und deswegen geht das Hand in Hand. Also eine Gemeinde ist natürlich auch ein Multiplikator, das ist keine Frage. Weil eine Gemeinde kann das alleine mit ihren Stellplätzen auch gar nicht wuppen. Und da kommt ein Wort in meinen Kopf, was ich sehr spannend finde, weil die meisten Touristiker es noch nicht kennen, der Bottom-up-Tourismus. Wir saßen einfach mal hier und haben gemerkt, ja, eigentlich schaffen wir doch einen gemeinschaftlichen Tourismus in der Region, an dem jeder teilhaben kann. An dem nicht nur 4 oder 5 Leute in dem Dorf oder auch in dem Städtchen profitieren, sondern jeder so, wie er es kann, mag und eben auch Plätze dafür hat. Und das finde ich total schön, daran zu denken, dass Tourismus nicht mehr ein Gegensatz ist, von dem einige profitieren, die anderen nicht. Und das ist der Bauwahn, gerade in den Alpen des Zements, dieses Thema, da muss man eigentlich nur mal im Gasthaus sich umhören. Und da eine Lösung zu schaffen, fühlt sich gut an. Und es ist aber so, dass diese Mühlen etwas langsamer laufen, was uns als Startup recht schwer fällt, weil wir eigentlich es eher gewohnt sind, mit einem Pace von 180 nach vorn zu gehen. Und das sind dann so die Geschichten, die entstehen. Ja.
wenn wir jetzt bei diesen 100.000 Wohnmobilen sind, von denen du gerade gesprochen hast, die da im letzten Jahr zugelassen wurden, ist euer Fokus aber nicht jetzt irgendwie die Wohnmobile alle irgendwie unterzubringen, sondern es ist ein guter Mix. Hast du eine Zahl, wie so die Ratio ist zwischen Minizelt, Wohnmobil und Hüttencamping oder auf dem Heuboden schlafen oder ähnliches?
Ich glaube, eine Kategorie hast du gerade intuitiv vergessen und das sind die Bullis, die ausgebauten Bullis, ja. und Autos, die gar nicht wie ein Wohnmobil aussehen. Muss ja, oder Vans, nennen wir sie Vans, muss ja nicht alles ein Bulli sein. Das ist für uns eine riesen Zielgruppe. In der Pilotphase war es so, dass knapp 20% nur mit einem Zelt da waren, über 40% mit einem Van, 20% mit einem Wohnmobil und der Rest sich dann aus Hütten. Wir bieten auch Ferienwohnungen tatsächlich an, aber nicht, weil wir das unbedingt wollten, sondern weil Gastgeber gesagt haben, hey, ich würde super gerne diese Ferienwohnung auch über euch anbieten, weil sie dem Kriterium der Naturverbundenheit entspricht. Und wir haben ja auch Unterschlüpfe. Es ist so, dass die Fahrzeugreisenden, also egal ob im Wohnmobil oder im Van, derzeit die größte Zielgruppe sind. Das stimmt. Auch einfach, weil das der Weg ist, wie ich am schnellsten Mikroabenteuer für einen Tag wegkommen kann.
Okay, ich habe nämlich im letzten Jahr einen Podcast aufgenommen mit Uwe Freers, hier der CEO von PinCamp, ADAC, Corporate Startup, die sehr erfolgreich unterwegs sind. Gibt es da Berührungspunkte, dass ihr sagt, okay, in so einen Katalog damit reinzugehen, wäre das ein Thema oder ist das eigentlich eher eine Insellösung?
Ich würde sagen, eine Insellösung nicht, weil abgeschlossen oder abgeschottet arbeiten weder wir noch PinCamp. Was wir aber nicht wollen und auch nicht sind, ist ein Vermittler von Campingplätzen zu sein. Und wir wollen auch keine neuen Campingplätze schaffen, denn gerade wie die Hühner auf der Stange da zu stehen, ist nicht das, was uns erfüllt und auch nicht das, was unsere Kunden erfüllt. Und deswegen werden wir, also ich bin an Gesprächen immer interessiert, ich habe auch schon einmal mit dem gesprochen, jetzt auch mit dem Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft. Wir stehen im Austausch, auch einfach um zu klären, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern wir eigentlich alle dasselbe Ziel haben. Und dasselbe gilt auch für die deutschen Alpenvereinshütten. Die waren am Anfang sehr skeptisch und meinen, ja, noch mehr Konkurrenz, ihr bringt die Leute da hoch. Hey, wir wollen alle genau dasselbe. Wir wollen naturverbundenes Reisen ermöglichen. Und derzeit gibt es dafür keine Möglichkeiten und die Zeiten, in denen wir gerade sind, gerade was Digitalisierung angeht etc., machen es möglich, dass es Produkte wie MyCabin gibt, die dieses naturverbundene Reiseerlebnis über Bottom-up-Tourismus, da könnten wir noch einige andere Sachen nennen, anbieten können und ermöglichen können. Und das ist das Ziel und das sollten wir gemeinschaftlich sehen, auch einfach, weil die Nachfrage gerade nicht gedeckt werden kann vom Angebot.
Ja klar. Warum meinst du eigentlich, fällt mir gerade so ein, so ein Gedanke, warum meinst du eigentlich, ist diese Idee gerade jetzt entstanden? Ich meine, Wildcamping und ich meine, das hätte ja auch in den 70er Jahren entstehen können oder ne? Aber also, ist es tatsächlich, würdest du es so bewerten, dass wir durch die Pandemiesituation, durch die vorausgehende Sustainability-Diskussion, die wir in der Gesellschaft hatten, tatsächlich schon ein Mindshift haben, auch im Reiseverhalten und in den Erwartungen an die Erlebnisse, die die Urlauber und Reisende haben?
Ich erlebe das als recht so eine bipolare, extreme Entwicklung. Es gibt die, denen das wichtig ist und es gibt die, denen das absolut egal ist. Und natürlich gibt es durch diese Entwicklung in die beiden Richtungen auch mehr Leute auf der nachhaltigen Seite. Und es fühlt sich dann auch gut an. Es gibt viele vegane Restaurants, vegetarisch, das muss ja jetzt gar nicht direkt zusammenhängen, aber es steht sinnbildlich dafür. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer noch viele, denen das komplett egal ist und die für ein Wochenende nach Mallorca fliegen. Und da habe ich tatsächlich absolut null Verständnis für. Nicht nur wegen Covid derzeit, weil es da möglich ist, aber das sind Geschichten, die glaube ich nicht mehr sein müssen. Ich selbst war viel in Schweden unterwegs. Warum? Weil ich dort campen durfte.
Ja,
ja, ich bin hochgetrampt, war auch ein cooles Erlebnis, dass nicht jeder trampen möchte, ist in Ordnung, gar kein Problem. Aber jetzt, wir können diese Erlebnisse, die wir da oben haben, wir können die auch hier haben. Wenn wir sie anbieten, wenn wir es schaffen, diese Art des Reisens, denen ein Angebot zu geben und das auch wirklich nochmal das Organisieren und strukturierten Rahmen darauf zu geben, ist das A und O. Und das können wir nur gemeinsam mit den Gemeinden etc. Und ich hoffe, dass da die Weckrufe, auch die wir da teilweise in Veranstaltungen setzen, wo auch viel positive Resonanz zukommt, aber auch ein, boah, wie sollen wir denn das machen, da mutiger zu sein als deutsche Tourismus, Industrie in gewisser Weise. Wir alle kommen nicht aus dem Tourismus.
Das ist vielleicht das Gute an der Sache, ja. Genau. Das ist vielleicht der andere Blick, den man immer mal braucht. Ne? Das ist vielleicht schon der. Deswegen fragte ich auch nach den Berührungen, weil ein Stück Touristik muss man ja auch immer lernen, wenn man in dieser Industrie unterwegs ist. Also ein bisschen gibt es ja schon, wie sind die Strukturen und so. Aber klar, ihr habt einfach den anderen Blick und geht aber über das hinaus, was ihr selber gerne macht. Also ihr macht ja wirklich ein Angebot, ein großes, apropos großes Angebot. Wie sehr geht ihr in die Breite? Wie weit seid ihr jetzt schon in der Breite? Wenn du sagst, ihr startet in diesem Monat, im April 2021, die neue Webseite, wird die gleich mehrsprachig? Werden da gleich 30 Länder drauf sein? Wie sieht das aus?
Als Startup haben wir gelernt, keep it lean. Erstmal rausgehen, dann schnell lernen, dann weitermachen. Wir werden mit einer Sprache rausgehen. Unsere Fokusregion sind auch die deutschsprachigen Länder in Europa. Wir haben fünfstellige Anzahl an Leuten, die sich als Gäste oder Gastgeber bei uns registriert haben, mit denen wir auch rausgehen werden. Alles andere wird sich zeigen. Mehr kann ich da noch nicht planen. Mit Corona ist sowieso die Unsicherheit noch größer als die Unsicherheit, die man als Startup generell schon hat.
Klar. Ihr habt ja direkt in der Pandemiezeit gegründet eigentlich, ne? Würdest du das nochmal machen oder sagst du, war jetzt ein sehr unglücklicher Zeitpunkt?
Es ist der Zeitpunkt für dieses Geschäftsmodell. Hm? Das ist klar, da widerspricht einem auch eigentlich niemand derzeit. Auf der anderen Seite wäre es mir aus privaten Gründen, aber auch aus unternehmerischen Gründen lieber gewesen, wenn die Pandemie einfach in Wuhan gewesen wäre oder geblieben wäre. Warum? Weil jetzt ein Markt da ist, der das Ganze dynamisch macht, der es kapitalorientiert macht. Es sind 7 Player dort, die teilweise mit mehreren Millionen da versuchen, jetzt ihre Lösung aufzubauen. Und das ist was, wo wir eigentlich nicht hinterstehen. Wir wollen nicht deshalb so unter Druck gesetzt werden, obwohl wir das jetzt gerade tun. Wir nehmen die Challenge an, deswegen sind wir gerade jeden Tag am Arbeiten und schauen, dass wir da die beste Lösung auf die Straße bringen, um tatsächlich den Leuten da draußen, denn für die machen wir es, die beste Lösung zu bieten. Wir freuen uns sehr, jetzt endlich Mitte April rausgehen zu können. Und ich sehne mich wieder nach den Nachrichten, wo Leute sagen, hey, es war einfach ein cooles Erlebnis, danke, dass ihr es ermöglicht habt. Und das sind die Nachrichten, von denen wir zehren und der Grund, wieso wir das Ganze machen.
Ich glaube, das war jetzt das perfekte Schlusswort. Ich danke Finn ganz herzlich, wünsche Mike Cabin viel Erfolg bei den nächsten großen Schritten und danke allen fürs Zuhören.
Es war mir eine Freude, mit Roman hier zu sein beim Travelholics Podcast. Ich hoffe, es hat euch getaugt und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich bin auch gespannt und falls ihr Fragen, Feedback, Bemerkungen habt, auch zu Mike Cabin oder sonstigem, meldet euch gerne.
Das ist Travelholics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch. Bis bald und auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.